Über zwei traditionsreiche Gebäude in der Kasseler Innenstadt wurde im vergangenen Sommer viel diskutiert. Denn rund um die beiden benachbarten Gebäude wird es in den nächsten Jahren möglicherweise eine große Baustelle geben. Die Rede ist vom Hotel Hessenland und vom Hugenottenhaus. Das Hugenottenhaus ist eines der wenigen verbleibenden Baudenkmäler aus der alten Kasseler Oberneustadt. Und das Hotel Hessenland direkt nebendran ist ein typischer Hotelbau vom Architekten Paul Bode aus den 50er Jahren. Beide Gebäude sind aber stark sanierungsbedürftig. Mein Name ist Erik Seidel. In dieser Sprechzeit schauen wir auf die Baupläne und sprechen darüber mit Stadtbaurat Christoph Nolder sowie Silvia Stöbe und Christian Bresche, die am Bauprojekt Kritik üben. Die Architekten Michael Meissen und Matthias Tunnemann vom Büro Sprengwerk, die wiederum für den Investoren Udo Wendland planen, wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Was passierte bisher? Im Jahr 2021 kaufte eine Entwicklungsgesellschaft, zu der auch Udo Wendland und die beiden Sprengwerk-Architekten gehören, das Hotelgebäude. Das berichtete die HNA. Zuvor stand das Hotel über ein Jahr lang leer. Im Jahr 2022 dann wurde das Hotel von der Documenta 15 genutzt. Seit 2023 findet wieder ein Hotelbetrieb statt. Im Sommer dann wurden erste Pläne bekannt. Diese Pläne betreffen das Hotel selbst, das Hugenottenhaus und auch den gesamten Baublock, in dem sich die beiden Gebäude befinden. Die Pläne wurden im Ortsbeirat Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung und schließlich in der Stadtverordnetenversammlung beraten. Die STAFO stimmte im Juli schließlich zu, einen Bebauungsplan für den Baublock aufzustellen. Wie sieht die Planung Stand September 2023 für das Gelände aus? Das Hessenlandhotel wird saniert. Laut HNA soll die originale Dachterrasse aus den 50er Jahren wiederhergerichtet werden. Auch das Hugenottenhaus wird saniert. Es soll anschließend als Kulturort erhalten bleiben. Der kleine Gebäudeteil zwischen Hugenottenhaus und Hotel wird abgerissen und ersetzt. Diesem Gebäudeteil befindet sich heute die Perle Bar im alten Bodesaal. Der Bodesaal war früher selbst Teil des Hotels. Auch nicht erhalten wird der Biergarten der Perle im Hinterhof des Hugenottenhauses. An der Rathauskreuzung, wo aktuell der Club York beheimatet ist, ist ein achtgeschossiger Bau geplant. Außerdem sollen die Baulücken an der Friedrichstraße und der Fünffensterstraße geschlossen werden. Was wird an den Plänen kritisiert? Zum einen, dass der beliebte Biergarten der Perle nicht erhalten werden kann. Dagegen protestierten laut HNA etwa 20 Personen vor dem Rathaus, während die STAFO im Juli die Aufstellung des Bebauungsplans beschloss. Darüber hinaus werden vor allem die Dimensionen des Bauprojekts kritisiert. Darüber sprach ich mit dem Architekturhistoriker Christian Bresche und der Architektin Silvia Stöbe.
Ja, zum Ersten bin ich nicht gegen diese Hotelerweiterung, denn das Hotel Hessenland muss also dringend saniert werden. Und die Idee, den Dachgarten zu rekonstruieren, finde ich also ganz toll. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 40 Jahren hat meine Freundin unten in dem Saal geheiratet. Da war das Hotel Hessenland noch ein tolles Hotel. Und in den letzten 20 Jahren, wenn ich da immer Stadtführung mache an dieser Stelle, muss ich einfach feststellen, dass es erweitert werden muss, um eben rentabel zu sein. Meine Kritik bezieht sich mehr auf diesen Ausstellungsbeschluss. Mir scheint die Verteilung der Baumassen nicht ganz angemessen zu sein. Vielleicht kennen Sie die städtebauliche Analyse von Christian Bresche. Der hat eigentlich ganz gut dargestellt, wie diese Fünffensterstraße städtebaulich angeordnet worden ist. Und insofern passt das eigentlich nicht da rein. Also wenn man den Städtebau der 50 Jahre ernst nimmt, kann man es so nicht machen. Wenn man die Konzeption von Paul Bode ernst nimmt, dann müsste dieses Gebäude eben ja etwas freistehen und nicht von so einem Hochhaus eingeengt werden. Das Hochhaus kann man vielleicht an anderer Stelle machen, da wäre ich ja gar nicht dagegen.
Zunächst ist ja erfreulich, dass Friedrichstraße 25 in seiner alten Form wiederhergestellt werden soll. Auch, dass das Hotel Hessenland wieder seinen Dachgarten bekommen soll. Und der Lückenschluss an der Friedrichstraße ist ja auch zu begrüßen. Aber dann, wir sahen ja schon, dass Paul Bode den Hotelneubau auf die Umgebung abgestimmt hat. Die angrenzenden Gebäudehöhen, selbst der sandfarbene Putz von Königstraße 4. Das wird bei ihm alles aufgegriffen und berücksichtigt. Wenn Bode etwa das Flachdach über dem Dachgarten zurückschwingen lässt, dann ist es nicht bloßer Selbstzweck, sondern er leitet damit zu der niedrigeren Bebauung an der Friedrichstraße über. Aber genau diese ganzen Zusammenhänge würden durch höhere Neubauten verloren gehen. Und der Teil mit dem Bodesaal, der abgerissen werden soll, ist sogar Bestandteil des Hotelneubaus von 1951 bis 1953. Paul Bode hat sich ja etwas dabei gedacht, als er das Gebäude dort in dieser Weise plante. Und die Königstraße ist vom Hotel Hessenland bis zur Wilhelmstraße als Einheit wahrnehmbar, obwohl dazwischen die breite Rathauskreuzung und der Rathaushof liegen. Die Kreuzung ist zwar eine funktionale Barriere, aber durch die durchlaufende Traufhöhe und sogar die Fassadenfarben wird sie städtebaulich überwunden. Und natürlich gingen mit den Abrissen auch die ganzen historischen Bezüge verloren. Von Jordis über die Königin Luise, den Namensgeber der Friedrichstraße, bis zu Ringelnatz und Reuter. Und es kommt noch etwas dazu. Der Kasseler Städtebau der 50er und 60er Jahre. In der Oberneustadt ist die einheitliche Blockrandbebauung die Norm. Höhere Gebäude werden damals nur ganz gezielt gesetzt, aus städtebaulichen Gründen. Und das gilt auch für die Fünffensterstraße, von der Rathauskreuzung bis zum Ständeplatz, mit dem Garde-du-Corps-Platz in der Mitte und zwei Hochhäusern an den beiden Enden. Das untere Hochhaus braucht dabei den einheitlich hohen Vordergrund an der Rathauskreuzung, aus dem es sich abheben kann.
Was wünscht sich Christian Bresche stattdessen?
Am Hotel selbst hat Paul Bode schon die ideale Lösung entwickelt. Besser geht es nicht, nur schlechter. In der Friedrichstraße würde ich mir nur die Wiederherstellung des Fünffensterhauses wünschen und die angrenzende Lückenschließung. Beides ist ja auch geplant. Und bei Königstraße 4, also dem jetzigen York, die Freilegung der historischen Fassade, wieder im sandfarbenen Ton. Die Wärmedämmung ist bei solchen Mauerstärken ohnehin mehr oder weniger witzlos. Viel wichtiger wäre die Dämmung des Daches. Und an der Fünffensterstraße ein Lückenschluss. Die jetzige Hinterhofsituation dort ist, ja, wenig attraktiv. Nun spielen natürlich auch die Nutzungen eine Rolle. Aber im Bereich des Bodesaals hat man schon im Bestand fast alle Möglichkeiten. Der Saal liegt auf Straßenniveau und darüber haben wir im Inneren eine reine Stahl-Skelett-Konstruktion von 1951. In der inneren Aufteilung ist man damit sehr flexibel. Das heißt, man braucht nicht abzureißen, man kann im Bestand schon alles unterbringen. Und wenn tatsächlich ein höheres Bauvolumen nötig ist, dann kann ich mir das an der Fünffensterstraße gut vorstellen, aber in der Mitte zwischen Königs- und Karlstraße. Hier haben wir ja eine andere Situation als in der oberen Fünffensterstraße und es wäre sogar historisch berechtigt, das Mittelstück zu betonen. Wenn man jetzt auch noch an Gebäudebegrünung denkt, könnte ich mir gut dort etwas vorstellen, was die Blockrandbebauung in sinnvoller Weise durchbricht und damit auch gut zwischen den verschiedenen Höhen an Königs- und Karlstraße vermittelt. Und unabhängig vom jeweiligen Wert der Baudenkmäler, in einer Stadt wie Kassel, die ohnehin schon arm an historischem Bestand ist, kann man es sich eigentlich nicht mehr leisten, noch weiter auf Verschleiß und Abriss zu arbeiten. Interessanterweise hat der spätere Bezirkskonservator Holtmeier schon um 1910 gesagt, wenn das in Kassel so weitergeht mit dem Abreißen, wird man bald nichts mehr abzubrechen haben. Und das hat sich natürlich durch die Kriegsereignisse und die Nachkriegszeit noch bedeutend verschärft. Insofern ist eigentlich jede erhaltene Bausubstanz, die von historischem, städtebaulichen oder architektonischem Wert ist, jeden Aufwand wert, sie zu erhalten und einer angemessenen Nutzung zuzuführen.
Wie steht Stadtbaurat Christoph Nolder zum Bauprojekt?
Wir begleiten das Projekt schon seit Jahren und sehr intensiv. Und wir haben an dieser Stelle ein Glück, dass wir für einen ganz wichtigen Ort in der Innenstadt, also einen historisch wichtigen Ort an einem Schnittpunkt zum Grimmplatz, aber auch zur Königstraße, dass sich jemand an der Stelle, der Investor Wendland, die Zeit nimmt und eine relativ lange Entwicklung unternommen hat, ausgehend vom Hugenottenhaus, wo wir erstmal sehr froh waren, dass es jemand Engagiertes gibt, der sich über dieses wichtige Baudenkmal Gedanken macht und es entwickeln will. Dann sich die Zeit nimmt, mit sämtlichen Nachbarn ins Gespräch zu kommen, um eine gemeinsame Entwicklung anzustoßen. Und gemeinsame Entwicklung war dahingehend dann, dass er tatsächlich das Hessenland auch noch erworben hat, ebenfalls eine hochwichtige Denkmal Gebäude. Wir sind dann von unserer Seite noch dazu gegangen und haben ein Grundstück daneben, was im Moment als Parkplatz genutzt wird. Das hat ursprünglich der Stadt gehört. Und mit der deutlichen Zeichen, dass eine Gesamtentwicklung dort stattfindet, haben wir auch dieses Grundstück dann veräußert, sodass dann im Weiteren sogar noch andere Grundstücksteile dazukamen und heute der gesamte Block als Entwicklungsgebiet betrachtet werden kann. Und er besteht ja aus Bereichen, die gut gebaut sind, die unter Denkmalschutz stehen. Es gibt Bereiche, die gut gebaut sind und auch unter Nutzung stehen. Es gibt aber auch Bereiche, wo eben nicht steht oder inzwischen andere Entwicklungen da sind. Aber im Verhältnis zu dem, was heute steht und zu dem, was in einer Innenstadt an so einem Platz stehen könnte, gibt es eine Differenz. Ja? Und somit haben wir dieses Projekt die ganzen Jahre immer mit baurechtlichen Beratungen, mit unterschiedlichen Gesprächen, wo Einfahrten möglich sind und so weiter begleitet. Und es ist inzwischen so weit gediehen, dass eine Gesamtentwicklung möglich ist und in Aussicht steht. Und unser Beschluss war jetzt, wenn man so eine Gesamtentwicklung macht, dann können wir nicht einzelne Genehmigungen erteilen, sondern dann sagen wir, wir machen einen Bebauungsplan und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens kann man dann die gesamte Entwicklung dann auch gesamtstädtisch diskutieren, auch in einem Beteiligungsprozess. Ja? Also erstmal das Engagement ist hoch. Und das Zweite, die Geduld, ja, und das gehört bei solchen Projekten dazu. Und deshalb der lange Atem an der Stelle ist sehr, sehr zu loben und deshalb begleiten wir das so positiv.
Was entgegnet Nolder der Kritik von Christian Bresche und Silvia Stöbe?
Also einmal macht das Verfahren ja die Möglichkeit auf, darüber zu diskutieren. Und das sind zwei Themenbereiche von Herrn Bresche angesprochen. Das eine ist der Umgang mit den Denkmälern selbst. Und da ist ja erstmal ein hohes Engagement der Investoren an der Stelle, das Hessenland sogar auf das historische Maß mit dem Flugdach zurückzubauen und das wirklich denkmalgerecht wiederherzustellen, auch in hohem Respekt zum Innenbereich, der ja auch, sagen wir, von besonderer Qualität der 50er Jahre ist. Und das zweite Denkmalschutzgebäude ist das Hugenottenhaus. Und das Hugenottenhaus ist ja richtig als auf den Bestand aufbauende Rekonstruktion vorgesehen. In Denkmalanspruch sehr hoch. Ja? Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn Herr Bresche diesen Sachverhalt mal loben würde. Das geschieht nämlich auch nicht an jeder Stelle. Natürlich muss man darüber diskutieren, wenn eine städtebauliche Entwicklung dann weitergeht, also daneben Neubauten entstehen und so weiter, kann man diskutieren, in welcher Proportion passt das dann zu dem Denkmal und wie muss dann eine Umgebung denkmalgerecht sein. Ja? Und da gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten, die jetzt zur Diskussion stehen und die diskutieren wir auch gerne. Die eine Diskussion ist, es war ein Block der Fünffensterstraße in der Dimension der barocken Bebauung, so wie das Hugenottenhaus. Also der ganze Block war eigentlich mit solchen Gebäuden bebaut. Und man kann sagen, okay, dann ist nicht nur die Rekonstruktion des Gebäudes Ziel, sondern die Dimension insgesamt ist das Ziel. Die zweite Interpretationsmöglichkeit ist, wir sind inzwischen, die Oberneustadt insgesamt war ja wesentlich größer als dieser Block, es geht ja über die Karlskirche dann drüber weg. In diesen Bereichen sind schon erheblich unterschiedliche Höhenentwicklungen entstanden. Das Haus Victoria Hochhaus, wo wir gerade drin sitzen, ist eins, was ja viel, viel höher ist, als jemals im Barock hätte gebaut werden können. Das Rathaus ist auch erheblich höher als diese ursprünglich historische Konstruktion. Und der Neubau des Rathauses oder der neuere Bereich des Rathauses, nämlich der K-Flügel, ist ja auch erheblich höher. Wir haben jetzt die Situation, dass wir, sagen wir, von der Friedrich-Ebert-Straße hier runter bis dann zur Trompete, wo wir eigentlich auch noch ein Entwicklungsgebiet mit unterschiedlichen Höhenentwicklungen haben, ob es da gerechtfertigt ist, einen Block dazwischen zu setzen in dieses sehr gemischte Konglomerat, was ausschließlich sich auf die barocke Höhenentwicklung konzentriert. Und das würde ich mal in Frage stellen, da bin ich etwas anderer Meinung, aber das ist ja etwas, was man in dem weiteren Prozess auch diskutieren kann.
Welche Möglichkeiten haben die Menschen noch, sich jetzt an den Planungen zu beteiligen?
Ja, wir haben auch da wieder positiv im Sinne des Investors Solche B-Plan-Verfahren, die geben ja nachher quasi Bauvolumen vor, wie das gestaltet werden kann. Und haben rechtlich tatsächlich einen richtigen Beteiligungsprozess dabei, der aber bürokratisch und förmlich ist, ja, und manche Menschen auch abschreckt. Also dann sagen die, ich muss jetzt was schreiben und das wird dann irgendwie gewogen oder beurteilt oder wie auch immer. Und deshalb sind wir froh, und da sind wir ja auch im Gespräch, haben wir das Glück, dass eine Investorengruppe inzwischen das Projekt begleitet, die selbst einen hohen Anspruch haben, durchaus denkmalpflegerisch, wie schon gesagt, aber auch städtebaulich, dass sie selbst mit uns gemeinsam auch in eine öffentliche Diskussion gehen, die über diese formale Beteiligung eines Bebauungsplans hinausgeht. Und da sind wir in gemeinsamer Vorbereitung und es wird dazu auch Veranstaltungen geben.
Braucht die Stadt Kassel überhaupt ein so großes Hotel Hessenland?
Wir haben eine Analyse aus der Vor-Corona-Zeit, wo wir ein Tourismuskonzept gemacht haben. Und dieses Tourismuskonzept hat wesentlichen einmal in der Erweiterung und Erschließung der hohen touristischen Qualität von einzelnen Ereignissen. Also Bergpark als Welterbe mit Herkules und Wasserspiele, aber auch die Bildersammlung im Schloss, aber genauso die Grimmwelt, die Neuerstellung des Tapetenmuseums, die ja schon etwas weiter zurückliegende, das Landesmuseum, die Documenta. Also wir sind ja eine Kulturstadt und inzwischen die Definition aus diesem Kulturdefinition hat ein eindeutiges touristisches Bild ergeben. Aber, und das ist ja das eine Ziel beim Tourismus, der zweite ist, dass eindeutig war, dass 70% des Tourismus in Kassel im Bereich von Kongressen, Meetings und im Prinzip dienstlich oder beruflich initiierten Treffen sind, die in Kassel stattfinden. Und das ist erheblich. Also das Kongresszentrum lebt davon, unterschiedliche andere Hotelstandorte auch. Und bei dieser Analyse, wir sind verkehrlich sehr gut angebunden, wir liegen mitten in der Bundesrepublik und da haben wir deutlich immer noch wachsende Zahlen. Das heißt, aus der Hotelbranche selbst, aber auch aus dem Tourismuskonzept und aus unseren Erhebungen, die wir haben, ist es tatsächlich so, dass die Anzahl von Betten, Hotelbetten in der Stadt Kassel durchaus noch Nachholbedarf hat.
Setzt sich die Stadt für einen Verbleib des Biergartens der Perle ein?
Es kein einfaches Thema, weil ja immer solche Orte, ja, und die Perle ist wirklich ein wunderbarer Ort und der hat ja auch schon, glaube ich, in zwei Dokumenten, wenn das reicht, in zwei Dokumenten richtig Standortqualitäten ausgestrahlt. Nicht nur in der Nachbarschaft des Hessenlandes, sondern auch das Hugenottenhaus selbst und auch die Gastronomie drin und auch die Bespielung des Gartens. Das heißt, es hat eine richtige Tradition. Ja? War aber, wie Sie ja auch sagen, in gewisser Weise ein Eindringen in ein fast baufälliges Haus unter relativ günstigen Bedingungen und immer wieder, um die Unterstützung zu benennen, immer plötzlichen Genehmigungsanträgen. Also für sowas braucht man ja eine Baugenehmigung, für sowas braucht man in irgendeiner Weise unterschiedliche Zugeständnisse auch von der Stadt. Und dieses Projekt haben wir über diese Jahre kontinuierlich unterstützt, also operativ als Stadtverwaltung, die eben auf Recht und Gesetz aufpassen muss. Und wenn dann jemand viele Leute in den Garten einlädt, dann muss das eben auch genehmigt sein und so weiter. Dieses Projekt haben wir auch die Umnutzung der unterschiedlichen Zustände im Haus, ob es für einzelne Ausstellungen sind, für größere Eröffnungen, haben wir immer in der Weise behördlich begleitet und sehr positiv, manchmal mit plötzlichen Genehmigungszuständen, ja, wo wir sehr kooperativ dann damit auch umgegangen sind. Aber wir waren natürlich auch sehr froh oder sind immer noch froh, dass die Familie Freier in aller Konstellation, also einmal als Kuratoren von Ausstellungen und zum anderen aber Betrieb der Gastronomie, haben sie auch, und da weiß ich es jetzt nicht genau, weil ich dafür nicht zuständig bin, aber ich vermute, dass auch Kulturförderungen in den Bereich reingegangen sind. Ja. Also wir haben die Bespielung dieses Ortes immer unterstützt, ob operativ oder auch in manchen Fällen sicher finanziell. Und deshalb steht das gar nicht in Frage. Ja? Wir sind natürlich, und das ist das andere Bild für die Entwicklung insgesamt, müssen wir Entwicklungen innerhalb der Stadt auch zulassen. dass Gebäude saniert werden, dass zum Beispiel Denkmäler in einen Zustand kommen, der eine längere Nutzung zulässt. Und jetzt würde ich sagen, die wirtschaftliche Konstellation, Perle und Ausstellungsraum wird auf Dauer den Erhalt dieses Gebäudes nicht ermöglichen. Und dann steht man in dem, ja, also wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, unter diesen finanziellen Bedingungen diesen Standort zu sichern, würden wir das auf jeden Fall unterstützen. Ja? Aber wenn insgesamt die Weiterentwicklung eine Voraussetzung zur Erhaltung der wichtigen Struktur an anderer Stelle, also in der denkmalbefähigten Gebäudesubstanz ist, dann fällt eben so ein Projekt manchmal wieder in diesen Interims, also in diesen Zwischennutzungsbereich zurück. Und das ist, sagen wir, eine Diskussion, die wir oft haben, dass kulturelle Nutzung, die Fantasie, dann aufgeht, wenn ein Ort, sagen wir, eigentlich unterhalb seiner wirtschaftlichen Ausnutzungsmöglichkeiten liegt. Dabei riskiert man aber immer deren Dauerbestand. Ja, und deshalb ist es toll, wenn sowas funktioniert wie jetzt im Bereich vom Arm oder der Lolita Bar, wo es nach langem Hin und Her dann die Möglichkeit gibt, in Kooperation mit einer Stiftung, sollen einen Ort richtig, sag mal, zu sichern, aber auch dort gibt es in irgendeiner Weise eine Weiterentwicklung, dass vielleicht an der einen Stelle oder anderen Stelle dann doch die Nutzung anders ist, als man sie heute hat und ihr dann auch ein Stück weit nachtrauert. Das heißt, wir als Stadt sind beobachtend, ob ein Zustand sich stabil entwickeln lässt, dann unterstützen wir das auch gerne. Wenn er aber nicht stabil entwickelt ist, dann muss man auch zugeben, dass es eben nicht stabil ist. Und dann kann eine Entwicklung eben auch so einen Zustand in Frage stellen. Aber grundsätzlich, solange eine Zwischennutzung möglich ist und solange sie tragfähig ist, hat sie jederzeit unsere intensive Unterstützung.
Die Diskussionen rund um das Hotel Hessenland werden weitergehen, wenn der Bebauungsplan in die Beteiligungsphase geht.